Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carsten's Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich freue mich sehr, meine Kollegin Franziska Wiel zu dieser Folge am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Hallo Franziska.
Hallo Inga.
Ja, mir ist der in unserer letzten Folge besprochene Spätsommer ein wenig zum Verhängnis geworden. Zumindest das kalte Wetter morgens und abends. Aber das soll uns nicht von unserer Folge abhalten, in der das Wetter dieses Mal auch gar keine Rolle spielt, sondern in dieser Folge geht es um das Thema Innovation, Wohlstand und Eurozonenvergleich. Denn Carsten und du, Franziska, ihr habt ja gerade den ING Innovationsindex 2023 veröffentlicht. Das ist damit also schon das achte Mal in Folge, dass wir diesen Innovationsindex veröffentlichen. 2016 haben wir ihn das erste Mal veröffentlicht. Und da wollen wir jetzt natürlich über die Ergebnisse reden. Also Franziska, was sagt der ING Innovationsindex aus? Was genau wird denn überhaupt untersucht?
Wirklich schon das achte Mal in Folge, Wahnsinn. So lange darf ich das ja noch gar nicht begleiten. Das war jetzt für mich das dritte Mal. Find's aber jedes Jahr aufs Neue trotzdem auch immer wieder ein spannendes Thema, gerade weil Innovation oder beziehungsweise Innovationsstärke, was ja das ist, was wir uns in dem Index jedes Jahr anschauen, ein ganz wichtiges Thema für ganz viele verschiedene Sachen sind, wie wir jetzt in den letzten Jahren schon gezeigt haben, aber da wollen wir gleich drauf kommen. Vielleicht erstmal ganz kurz, wie kommen wir eigentlich zu diesem Innovationsindex? Welche Indikatoren berücksichtigen wir dabei? Dabei ist natürlich wichtig für die Auswahl der Kriterien, dass sie vergleichbar sind. Und zum anderen, dass sie auch jedes Jahr aufs Neue verfügbar sind. Da ja der Index, wie du es gerade auch schon gesagt hast, in jedem Jahr aktualisiert wird und wir dann eben so einen konstanten Vergleich auch über die Jahre hinweg ermöglichen möchten, sind eben Vergleichbarkeit und Verfügbarkeit schon mal wichtige Kriterien für die Auswahl der Indikatoren. Insgesamt benutzen wir dafür 8 Stück. Es ist einmal das Jugendpotenzial, also wie viele junge Menschen im Verhältnis zu älteren Menschen leben in einem Bundesland oder eben in einem Land der Eurozone. Und dann schauen wir uns auch noch die Kompetenz an. Also sprich, wie groß ist der Anteil der Beschäftigten mit einem tertiären Bildungsabschluss? Wir schauen uns außerdem an, wie das Verhältnis zwischen Unternehmensgründungen und Schließungen ist und wie viele Selbstständige es im Verhältnis zu allen Erwerbstätigen gibt. Was auch noch von Interesse ist für die Innovationsstärke, ist, wie viele Patentanmeldungen und Start-ups es gibt. Und wir schauen uns die Beschäftigung im Hightech-Sektor an. Und jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt das zweite Jahr, dass wir uns das angucken, wie viele Haushalte verfügen über einen Glasfaseranschluss bis ins Haus. Also wie viele Haushalte haben schnelles Internet. Genau, insgesamt beziehen sich die meisten Angaben auf das Jahr 2022. Die Anzahl der Startups ist aber beispielsweise ganz, ganz aktuell aus dem Jahr 2023. Auf der anderen Seite gibt's auch Datenpunkte, die ein bisschen hinterherhinken. Das ist zum Beispiel die Anzahl der Unternehmensschließungen und Gründungen. Die bezieht sich nämlich auf das Jahr 2020 für die Eurozone. Also das steckt hinter diesem Index, mit dem wir aussagen möchten, wie innovationsstark ein Bundesland bzw. ein Staat der Eurozone ist.
Gibt es denn auch Limitationen bezüglich des Index, bevor wir jetzt auf die Ergebnisse zu sprechen kommen?
Ja, absolut. Also man muss es tatsächlich ein kleines bisschen relativieren, unsere Ergebnisse, weil man doch immer wieder sieht, dass einige der Indikatoren Stadtstaaten oder eben kleine Länder ein kleines bisschen bevorzugen. Also sprich, wenn es um diese Größen geht, die pro Einwohner gerechnet werden, dann schneiden kleine Länder oder Stadtstaaten ein bisschen besser ab. Und das spiegelt sich eben auch in den Ergebnissen wieder, auf die wir dann ja noch zu sprechen kommen auch. Aber man kann trotzdem, auch wenn wir das sehen, dann guten Vergleich ziehen zwischen Flächenstaaten beispielsweise untereinander oder dann eben den Stadtstaaten.
Ja, prima. Jetzt haben wir die ganzen Kriterien geklärt und jetzt wollen wir doch ins Thema richtig einsteigen. Und das, was uns und die Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert, was ist denn beim diesjährigen Index herausgekommen?
ja herausgekommen ist, im Prinzip, wenn wir uns jetzt nur mal das Ranking anschauen, gar keine so große Veränderung zu den Vorjahren. Also für den Eurozone-Vergleich sehen wir leider wieder einmal, dass Deutschland sich nicht gut platzieren konnte, hat nicht gut abgeschnitten, ist auf dem 16. Platz gelandet. Von in diesem Jahr 20 Ländern, ne? Weil zum 1.1. hat die Eurozone ja Zuwachs bekommen mit Kroatien. Das heißt, Kroatien ist dieses Jahr dann auch im Innovationsindex dabei. Vielleicht, wo man auch sagen kann, Kroatien ist jetzt aber auch jetzt nicht unbedingt ein Innovationsstern, der da zur Eurozone dazu gestoßen ist, denn Kroatien ist auf dem 19. Platz eingestiegen, also der vorletzte Platz. Italien liegt ganz hinten und ja, Deutschland wieder nur auf dem 16. Platz, also wirklich ganz, 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 ganz hinteres Mittelfeld. Und im deutschen Index, da bleibt an der Spitze Berlin. Berlin ist und bleibt das innovativste Bundesland Deutschlands, dicht gefolgt von Hamburg.
Und was macht das jetzt aus? Also warum ist Berlin immer noch so stark? Warum kommt Hamburg? Und ja, wie erklären sich diese Ergebnisse?
Ja, also es ist ja, also dieses ganz schlechte Ergebnis für Deutschland finde ich auch irgendwie halt gerade deswegen so enttäuschend, weil es ja mit Berlin und Hamburg doch innovationsstarke Bundesländer gibt. Die beiden zeigen nämlich dem Rest der Bundesrepublik, wie wirklich ungehemmte Innovationskraft aussehen kann. Und das liegt einfach daran, dass in diesen beiden Bundesländern diese strukturellen Schwachstellen, die Deutschland insgesamt aufweist, nämlich irgendwie die hat es nicht. Ja, also es sind genau da die Stärken. Also zum Beispiel ist die Bevölkerung im Vergleich mit dem Rest des Landes jung. Die Gründerszene ist eine starke, ja. Und zudem ist auch das Verhältnis zwischen Unternehmensgründungen und Schließungen größer als in den meisten anderen Teilen Deutschlands. Und in Hamburg kommt eben noch dazu, dass wirklich mehr als jeder zweite Haushalt über einen Glasfaseranschluss verfügt. Das ist eine ganze Menge, vor allem wenn man das ins Verhältnis zum Rest Deutschlands setzt, wo insgesamt nur gut jeder fünfte Haushalt über so schnelles Internet verfügt.
Ja, ich bin da eigentlich guter Dinge, zumindest wenn ich mir die ganzen Baustellen vor der Tür hier angucke in Frankfurt, in hoffentlich auch in Hessen, weil hier ordentlich gebuddelt wird, um dann doch mal Glasfaser zu legen. Aber das dauert natürlich auch. Mal gucken, ob sich das dann vielleicht in den nächsten Jahren dann zumindest bei Hessens Abschneiden zeigt. Jetzt haben wir aber ja auch in den vergangenen Jahren nicht nur das innovativste Land der Eurozone beziehungsweise das innovativste Bundesland Deutschlands gekürt, sondern auch einen Zusammenhang gezeigt zwischen Innovationsstärke bzw. Schwäche und der aktuellen wirtschaftlichen Performance. Also je besser ein Land bei der Innovationskraft abschneidet, desto resilienter ist es dann auch im momentanen Wirtschaftsumfeld. Habt ihr in diesem Jahr auch diesen Zusammenhang überprüft?
Ja, dass wir das gemacht haben, dafür gab es in den vergangenen zwei Jahren natürlich allen Anlass, ne? Also wenn wir mal kurz zurückschauen, im Jahr 2021 stand die Frage wirklich nach der Resilienz einer Volkswirtschaft im Raum und wie diese gesteigert werden kann, um für zukünftige Krisen besser gerüstet zu sein. Wir haben dann gezeigt, dass innovative Länder auch die resilienteren zu sein scheinen. Im vergangenen Jahr wurde deutlich, dass die grüne Transformation beschleunigt werden muss, weil eben dieses ganze deutsche Geschäftsmodell, das auf dem Importieren von günstiger Energie, dem Exportieren der mit dieser günstigen Energie erzeugten Güter basierte, das funktioniert jetzt eben nicht mehr, ne? Und auch hier haben wir gesehen, innovative Staaten sind in der Regel auch die grüneren. Und Deutschland hat da leider nicht so gut abgeschnitten, also weder im Innovationsranking noch letztes Jahr, was diesen Green Economy Index, so hieß der, den wir da zugrunde gelegt haben. Und tatsächlich ist es so, dass man davon ausgehen muss, dass dieser ganze Prozess der Transformation der Wirtschaft ja zunächst sowohl mit Verlusten der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch mit Wohlstandsverlusten einhergehen wird. Und auch die anderen strukturellen Herausforderungen der Zukunft, der demografische Wandel oder die sich verändernden Handelsströme werden Wohlstand kosten. Also das heißt, man muss davon ausgehen, dass Deutschland ganz besonders hart von diesen strukturellen Herausforderungen getroffen wird. aber vor allem, weil es in der Vergangenheit versäumt wurde, diese strukturellen Schwachstellen anzugehen. Die sind ja jetzt alle nicht neu. Das muss man ja immer wieder dazu sagen. Das ist jetzt nichts, was sich in den letzten 2-3 Jahren ergeben hat, sondern das sind Punkte, die existieren schon lange, die wurden nur auch einfach schon sehr lange nicht angegangen. Und jetzt ist halt die Frage, hätte man, um den Wohlstand zu stützen oder auch den zukünftigen Wohlstand vor allem zu stützen, schon in der Vergangenheit entgegenwirken können? Und tatsächlich ist die Antwort ja, was wir mit unserem diesjährigen Innovationsindex nämlich zeigen, weil zwischen der Innovationskraft eines Landes in der Vergangenheit und dem Wohlstand heute besteht ein positiver Zusammenhang. Also das heißt, man könnte sagen, die Innovation von gestern sind der Wohlstand von heute.
Und was bedeutet das jetzt aber für den Wohlstand der nächsten Jahre? Also was lässt sich jetzt davon ableiten? Warum ist diese Frage jetzt so extrem wichtig? Und lässt sich da noch was verändern? Oder ist jetzt quasi schon der Weg für Deutschland für die nächsten Jahre auch schon vorgeschritten und kann da Deutschland sich gar nicht mehr verbessern?
Ja, also vielleicht erstmal, was bedeutet das jetzt für Deutschland, wenn wir uns jetzt die Ergebnisse angucken? Wie schon eingangs gesagt, ne, also Deutschland liegt jetzt in diesem Jahr im Innovationsranking, wie auch schon im letzten Jahr, wieder nur auf dem 16. Platz. Im Jahr 2020 lag Deutschland im Eurozone-Vergleich allerdings noch auf dem 8. Platz. Und das ist jetzt das Jahr, was wir zugrunde gelegt haben. Wir haben uns angeguckt, wie sah die Innovationsstärke vor 3 Jahren aus und wie schaut es mit dem Wohlstand heute aus? Also im Jahr 2020 Deutschland noch auf dem 8. Platz, was Innovationsstärke betrifft. Was den Wohlstand betrifft, den wir am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf definiert haben, lag Deutschland jetzt in diesem Jahr unter den 19 Staaten auf Platz 7. Also das heißt, die Platzierung war damals noch eine deutlich bessere. Und auch was den Wohlstand betrifft, liegt Deutschland jetzt heute wirklich ganz gut im Vergleich. Und weil wir auch ansonsten sehen, dass je höher die Innovationsstärke ausfällt, auch der Wohlstand einer Volkswirtschaft größer ist, beziehungsweise eben auch umgekehrt der Fall ist, und wir uns die Innovationsschwäche der letzten Jahre anschauen jetzt von Deutschland, ne, dieses Jahr Platz 16, im letzten Jahr Platz 16, dürften wir eben aus dieser Ecke vermutlich keine wirklichen wohlstandsfördernden Impulse bekommen. Ist es jetzt aber zu spät, um da irgendwas dran zu tun? Nein, natürlich nicht. Es ist nie zu spät, um versäumte Änderungen anzugehen. Ja, also das ist ja auch genau das, was wir auch schon öfters jetzt hier im Podcast besprochen haben. Die Situation ist natürlich eine sehr herausfordernde und im Prinzip nicht das schönste Umfeld, um zu investieren. Keine Frage, allerdings ist es genau das, was es jetzt braucht. Ne? Also es braucht Innovation, ja, aber es braucht eben auch Investitionen, um diese Innovation zu ermöglichen. Also das heißt, so Innovationshemmnisse müssen abgebaut werden. Und da geht es dann eben darum, wirklich diese strukturellen Schwachstellen Deutschlands anzugehen, diesen Mangel an digitaler Infrastruktur auszugleichen. Wenn du jetzt sagst, es wird überall gebaut vor deiner Haustür, ist das schon mal super, es wird schnelles Internet verlegt. Und es geht aber eben auch darum, um zu gucken, was kann man tun, um diesen demografischen Wandel aufzuhalten, kann man ihn nicht, aber um die Folgen ein bisschen zu begrenzen. Also das alles muss angegangen werden, dann sind auch Innovationen deutlich möglicher oder wahrscheinlicher. Es ist einfach ein attraktiveres Umfeld für Innovation und das wiederum könnte dann eben auch den Wohlstand der nächsten Jahre ein bisschen fördern.
Das heißt so ein bisschen, also eigentlich Wohlstand ist nicht ganz so, also schlecht, da schneiden wir eigentlich ganz gut ab. Innovationsstärke, ja, ist natürlich auch vorhanden, aber es ist doch so ein bisschen, ne, dieses Bild kranker Mann Europas, das spiegelt sich ja hier auch so ein bisschen jetzt wieder, ne? Oder beziehungsweise auch, dass Deutschland so ein bisschen behäbig geworden ist und da einfach nicht so wirklich die Impulse vielleicht kommen, die anderen Länder haben. Kann man das so ein bisschen daraus sehen, also dass die anderen Länder der Eurozone auch wirklich einfach mehr dann investieren?
Ja, das haben wir auch letztes Jahr uns angeschaut. Ne? Da haben wir auch gesehen, dass die Länder, die in einem im Innovationsranking besser abgeschnitten haben, tatsächlich auch höhere Investitionen, ich sag mal, an den Tag gelegt haben. Genau, also das ist auch ein Zusammenhang, den wir gesehen haben. Und wir sehen jetzt eben auch, wenn wir Deutschland oder wenn wir uns ansonsten das Eurozone-Ranking angucken, wo es besser gemacht wird, können Sie einfach mal die Erstplatzierten anschauen im Eurozone-Index. Das sind Luxemburg, hat dieses Jahr Irland von der Spitze geschlagen. Irland rutscht damit auf Platz 2 und Estland auf Platz 3. Das sind jetzt auch eben, ne, wie anfangs gesagt, kleine Staaten, absolut. Und zwischen diesen Erstplatzierten ist es auch ein ganz enges Rennen. Also in beiden Staaten gibt es ein außergewöhnlich hohes Bildungsniveau. Zum Beispiel haben in Luxemburg wirklich 55% der Beschäftigten einen tertiären Bildungsabschluss. In Irland sind das 53% der Beschäftigten. Luxemburg kann jetzt allerdings noch zusätzlich mit einer hohen Anzahl an Patentanmeldungen und einer sehr jungen Bevölkerung punkten. Da schneidet wirklich kein anderes Eurozone-Land besser ab in diesen Kategorien. Und ja, damit wir einfach mal gucken, ne, das waren jetzt die kleinen Länder, aber was machen denn die größeren? Wo liegen die denn so? Dann steht Deutschland auch ehrlicherweise nicht wirklich besser da. Also Spanien liegt auf Platz 12, Frankreich auf Platz 9, wirklich beide deutlich vor Deutschland. Und nur, wie gesagt, Italien konnten wir abhängen, das liegt auf dem letzten Platz, auf Platz 20.
Wie kommt das jetzt, dass Italien so weit abgeschlagen ist, weil er hatte sich ja eigentlich in der Corona-Pandemie doch auch, zumindest in Richtung Digitalisierung, ordentlich was getan.
Ja, also bei Italien ist es tatsächlich, da muss man vielleicht sogar auch dazu sagen, ist es auch bei den Letztplatzierten ein relativ knappes Rennen, also zwischen Italien, Kroatien und Griechenland, die drei Letztplatzierten jetzt dieses Jahr bei uns im Index, da liegt dazwischen insgesamt nicht mal ein ganzer Punkt sozusagen, wo Italien aber eben wirklich nicht gut abschneidet im Eurozone-Vergleich ist im Bereich Kompetenz, also es gibt nicht so viele hochgebildete Leute. Dann auch das Jugendpotenzial sieht nicht so richtig gut aus im Vergleich. Genauso die Betriebsdynamik. Es werden eben im Vergleich mit den anderen Eurozone-Ländern teilweise mehr Unternehmen geschlossen als gegründet. Und wo es eben auch gar nicht gut aussieht, ist bei den Startups. Also es ist jetzt nicht so eine starke Gründerszene, was natürlich häufig daraus resultiert, dass die anderen Faktoren jetzt nicht gerade so eine freundliche Gründerlandschaft schaffen, ne? Also da geht es dann auch ganz schnell, wenn die anderen Faktoren oder die anderen Indikatoren nicht ganz so gut liegen, dann fällt in der Regel auch die Start-up-Szene nicht ganz so rosig aus.
Okay, jetzt haben wir gerade über Italien als das letztplatzierte Land in der Eurozone gesprochen. Wie sieht es aber denn in Deutschland aus bei den letzten Plätzen? Das haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet. Was haben die Bundesländer nicht, die anderen Bundesländer haben?
Da sehen wir tatsächlich auch wieder was wir auch in den letzten Jahren schon gesehen haben, nämlich, dass die neuen Bundesländer, also dass die letzten Plätze werden von den neuen Bundesländern belegt. Also das heißt, da sieht man doch auch noch mal, ja, deutlicher diese strukturellen Schwierigkeiten. Also wirklich alle strukturellen Innovationshemmnisse, die Deutschland auch im internationalen Vergleich schlecht abschneiden lassen, limitieren die Innovationsaktivität in diesen Bundesländern. Also sprich, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die Schlusslichter. Und wir sehen da eben wirklich ein geringes Jugendpotenzial. Wir sehen wenige Beschäftigte mit einem tertiären Bildungsabschluss und wir sehen mehr Unternehmensschließungen als Gründungen. Ja, und das alles sind halt eben wirklich keine attraktiven Voraussetzungen für Unternehmensneugründungen. Weswegen eben auch da, wie in Italien, die Start-up-Szene entsprechend klein ausfällt. Und wir sehen halt auch hier, ne, auch wenn wir auf den nationalen Index schauen, diesen Zusammenhang zwischen den Innovationen von gestern und dem Wohlstand von heute. Also das sehen wir nicht nur international im Eurozone-Vergleich, sondern tatsächlich auch für die Bundesländer. Und eben weil wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass kein einziges Land strukturelle Schwachstellen beheben kann, ohne diese anfänglichen Wohlstands- und Wohlfahrtsverluste, ist meiner Meinung nach, sind die Ergebnisse aus diesem Jahr für den Innovationsindex 2023 wirklich sehr interessant, weil Innovationsstärke und Wohlstand sind eng miteinander verbunden und ja, was man da, denke ich, zusammenfassend draus mitnehmen kann und sollte, ist, dass bei allen Anstrengungen der kommenden Jahre dieser Aspekt Innovation wirklich ganz weit vorne stehen muss.
Franziska, vielen Dank für deine Einordnungen zum ING Innovationsindex 2023. Dann sind wir gespannt, was der Index schon mal im nächsten Jahr für uns bereithält. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns darauf, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Dann wahrscheinlich mit einer Einschätzung, was so alles an den Märkten und in der Wirtschaft passiert ist. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.